NDR Info. Echo des Tages.
Mit Nils Kinkel, guten Abend. Das Parken in der Innenstadt wird vermutlich noch komplizierter und vor allem teurer. Dazu auch unser Kommentar. In Deutschland haben immer mehr Schüler Depressionen. In Niedersachsen hat in der Nacht die Erde gebebt. Außerdem beschäftigen wir uns in der nächsten halben Stunde mit den Anhörungen zum amerikanischen Amtsenthebungsverfahren. Und wir beginnen mit einer Nachricht aus Israel. Hier könnte es zum dritten Mal in diesem Jahr Neuwahlen geben. Erst war Benjamin Netanyahu mit der Regierungsbildung gescheitert, dann Benny Gantz. Und jetzt gibt es im ganzen Chaos schon wieder eine neue Situation. Der geschäftsführende Regierungschef Netanyahu wird nun doch angeklagt. Es geht um Bestechung, Betrug und Untreue. Das hat das Justizministerium am Abend bekannt gegeben. Wie es jetzt in Israel weitergeht, darüber berichtet Benjamin Hammer aus Tel Aviv.
Möglich, dass bestimmte Knesset-Abgeordnete in den nächsten Tagen mit einem Stift und einem Blatt Papier durch die Gänge des Parlaments ziehen. Denn wer es schafft, dass mindestens 61 Abgeordnete ihre Unterschrift auf diesen einen wichtigen Zettel setzen, hat gute Chancen, Israels nächster Premierminister zu werden. Die Chancen eines Mannes dürften sich heute Abend verschlechtert haben. Benjamin Netanyahu wird angeklagt. Ihm werden Bestechlichkeit, Veruntreuung und Betrug vorgeworfen. Die enormen Vorwürfe gegen Netanyahu sind ein Grund, warum Israel weiterhin keine neue Regierung hat. Israels Präsident Rivlin meldete sich heute schon vor der Anklageverkündung. Er will unbedingt verhindern, dass es eine Neuwahl gibt. Ich habe in der Vergangenheit immer wieder deutlich gemacht, dass politische Überlegungen nicht als einziger Kompass dienen können. Die Politik ist nicht wichtiger als die Patienten im Krankenhaus, als die Kinder mit Lernschwäche, als die Bewohner am Gazastreifen, die Schutz suchen. Der Appell des Präsidenten kann auch als Kritik an zwei Männern verstanden werden, Premier Benjamin Netanyahu und Oppositionsführer Benny Gantz. Beide hatten von Rivlin den Auftrag erhalten, eine Regierung zu bilden, beide waren gescheitert. Die Abgeordneten der Knesset haben nun 3 Wochen Zeit, eine Mehrheit zu finden. Scheitern auch sie, kommt es zu einer weiteren Neuwahl, der dritten innerhalb von nur einem Jahr. Viele Israelis sind frustriert. Ich bin sehr enttäuscht, dass wir seit einem Jahr keine richtige Regierung haben, sagt ein Passant in Tel Aviv. Ich sehe nicht, dass eine weitere Parlamentswahl zu anderen Ergebnissen führen wird. Aber das hier ist eine Demokratie und am Ende wird es eine Lösung geben. Rechnerisch könnten die beiden Hauptakteure in Israels politischem Drama weiterhin gemeinsame Sache machen. Netanyahus Likud und das Bündnis Blau-Weiß von Gantz kommen auf eine Mehrheit. Doch die beiden konnten sich bisher nicht einigen. Zum einen, weil Netanyahu darauf besteht, dass neben seinem Likud rechtsnationale und ultraorthodoxe Parteien Teil der Regierung werden, was viele Vertreter von Blau-Weiß ablehnen. Vor allem aber scheitert eine Zusammenarbeit an den Korruptionsvorwürfen gegen Netanyahu. Dass nun Anklage erhoben wird, macht es für Blau-Weiß noch schwieriger, mit Netanyahu zu paktieren. Die tatsächlichen Unterschiede zwischen Gantz und Netanyahu sind gar nicht so groß, sagt Yedida Stern vom Israelischen Institut für Demokratie. Wenn nur die beiden entscheiden könnten, würden sie in 2 Sekunden eine Regierung bilden. Aber die Politik in Israel ist sehr personalisiert. Die Partner von Benny Gantz wollen einfach nicht mit Netanyahu zusammenarbeiten. Die Anklage gegen Netanyahu könnte aber auch Bewegung in die festgefahrene Situation bringen. Seit Wochen macht Gideon Saar, ein parteiinterner Konkurrent von Netanyahu, keinen Hehl daraus, dass er ihm nachfolgen will. Bisher hielt ein großer Teil des Likud Netanyahu die Treue. Aber wie lange noch? Und so fällt der Blick in den kommenden 3 Wochen auf die Abgeordneten der Knesset. Eigentlich braucht es nicht viel für eine neue Regierung. Einen Stift, ein Blatt Papier und 61 Unterschriften.
Mit jeder weiteren Zeugenaussage wird der amerikanische Präsident Donald Trump zunehmend belastet. Offenbar hat er der Ukraine militärische Hilfe nur für den Fall zugesagt, wenn gleichzeitig ermittelt wird gegen die Familie Biden. Heute haben 2 weitere Zeugen zur Ukraine-Affäre ausgesagt, nämlich Fiona Hill, die Ex-Mitarbeiterin im Nationalen Sicherheitsrat, und David Holmes, Mitarbeiter der US-Botschaft in Kiew. Unser Washington-Korrespondent Sebastian Hesse hat zugehört.
2 ganz unterschiedliche Blickwinkel auf die Ukraine-Politik der Trump-Regierung haben sich bei der heutigen Anhörung aufgetan und beide Eingangsstatements dürften dem Präsidenten nicht gefallen haben. Zunächst David Holmes. Diplomat und Politikberater an der amerikanischen Botschaft in Kiew. Holmes berichtete über ein Mittagessen mit EU-Botschafter Sondland in Kiew am 26. Juli, einen Tag nach dem nunmehr berüchtigten Telefonat zwischen Trump und Zelensky. Während dieses Lunchs habe Sondland mit Trump telefoniert und der habe nachgebohrt, ob die Ukraine denn mit der gewünschten Untersuchung der Bidens begonnen habe.
Ambassador Sondland stated that the president only cares about big stuff. I noted there was big stuff going on in Ukraine, like a war with Russia.
Sondland habe betont, dass sich Trump in Bezug auf die Ukraine nur für die gewichtigen Aspekte interessiere. Wie den Krieg mit Russland habe Holmes nachgefragt.
And Ambassador Sondland replied that he meant big stuff that benefits the president, like the Biden investigation that Mr. Giuliani was pushing.
Eher Aspekte, die dem Präsidenten nutzen, habe Sondland geantwortet, wie die Biden-Untersuchung, auf die Rudy Giuliani schon länger gedrängt habe, Trumps persönlicher Anwalt. David Holmes ließ keinen Zweifel daran, wie kritisch er Giulianis Schattenpolitik in der Ukraine sieht und wie schockiert er gewesen sei, Holmes eigene Wortwahl, als Trump die bereits zugesagte Militärhilfe für die Ukraine eingefroren hat.
My clear impression was that the security assistance hold was likely intended by the president either as an expression of dissatisfaction with the Ukrainians.
Mein klarer Eindruck war, dass das Zurückhalten der Militärhilfe Ausdruck von Unzufriedenheit mit den Ukrainern war.
Who had not yet agreed to the Burisma Biden investigation or as an effort to increase the pressure on them to do so.
Die ja noch nicht zugesagt hatten, die Bidens und Burisma zu untersuchen, den Energiekonzern, für den Biden Junior tätig war. Oder so Holmes, der Druck sollte erhöht werden, dass diese Untersuchung anläuft. Diese Einschätzung widerspricht einmal mehr der Darstellung des Weißen Hauses, dass es keinen Zusammenhang zwischen dem Zurückhalten des dreistelligen Millionenbetrages und einer Gegenleistung gab. Gemeinsam mit Holmes sagt zur Stunde Fiona Hill aus, die als Russland-Expertin im unmittelbaren Umfeld von Trump tätig war, im Nationalen Sicherheitsrat. Hill konterte überraschend in ihren Auftaktbemerkungen eine republikanische Verschwörungstheorie, die seit Beginn der Ukraine-Untersuchung von Trumps Parteigängern geschürt wird, dass Kiew und nicht Moskau versucht habe, die Präsidentschaftswahl 2016 zu beeinflussen.
I refuse to be part of an effort to legitimize an alternate narrative that the Ukrainian government is a US adversary and that Ukraine, not Russia, attacked us in 2016.
Ich weigere mich, eine alternative Deutung zu unterstützen, dass die ukrainische Regierung unser Feind ist und die Ukraine und nicht Russland uns 2016 attackiert hat.
These fictions are harmful even if they are deployed for purely domestic political purposes.
Solcherlei erfundene Geschichten seien schädlich, selbst wenn sie nur zu rein parteipolitischen Zwecken benutzt werden, so Hill. Wie nervös Präsident Trump inzwischen offenbar geworden ist, spiegelt sich darin, dass sich sein Umgangston selbst für seine Verhältnisse noch einmal verschärft hat. In einem Tweet verunglimpfte er heute Morgen die Demokraten als Human Scum, als menschlichen Abschaum.
Sebastian Hesse war das aus Washington. Unsere Innenstädte sollen sauberer und sicherer werden. Weniger Abgase, weniger Unfälle und vielleicht auch irgendwann weniger Autos. Damit das Ziel erreicht wird, müssen Autofahrer auf Fahrräder umsteigen oder auf Busse und Bahnen. Und das gelingt wohl nur, wenn Parkplätze beispielsweise teurer werden. In Berlin haben Bund, Länder und Gemeinden heute das Bündnis für moderne Mobilität gegründet. Was sich ändern soll, darüber berichtet Marcel Heberlein.
Wenn es um die Zukunft des Verkehrs in den Städten geht, dann kommt der Instinktpolitiker Andreas Scheuer in die Bredouille. Einerseits mag es der Verkehrsminister von der CSU gar nicht, wenn Autofahren teurer wird. Und genau das wollen ja viele Städte. Gleichzeitig gibt sich Scheuer aber auch gern als Kämpfer für die Freiheit, als einer, der neue Dinge möglich macht.
Warum muss die Parkraumbewirtschaftung mit maximalen Höhen von 30,71 Euro irgendwie vom Bund geregelt sein?
Die Antwort gibt Scheuer damit gleich selbst. Aus seiner Sicht können Städte ruhig mehr Spielraum kriegen, zum Beispiel bei den Parkgebühren, genau wie sie es selbst wollen. Der Städtetag fordert, statt aktuell gut 30 Euro pro Jahr sollen Städte die Chance kriegen, hochzugehen auf bis zu 200 Euro pro Jahr für einen Anwohnerparkplatz. Scheuer, der Ermöglicher, lächelt suffisant.
Die Bürgerinnen und Bürger wählen kommunale Vertreter, Bürgermeister, Oberbürgermeister, und man bekommt dann die Entscheidungen, die man sich selbst gewählt hat.
Werdet ihr schon sehen, was ihr davon habt, wenn ihr das Leben für Autofahrer schwerer macht, scheint Scheuer sagen zu wollen. Dann seid ihr schuld, ihr Lokalpolitiker, und ich bin fein raus. Die Städte aber sind ziemlich fest entschlossen. Sie wollen Verkehr ganz neu denken, die Idee von Stadt radikal verändern.
Es gibt viele Städte, da hat man den Eindruck, das sind Häuser an Parkplätzen oder Häuser an Autobahnen.
Das kann nicht so bleiben, findet Markus Lewe, Vizepräsident des Städtetags und Oberbürgermeister von Münster. Luftqualität, Lebensqualität, all das sieht er durch zu viele Autos gefährdet. Seine Zukunftsvision stattdessen?
Radikal die Stadt vom Fahrradfahrer ausdenken.
Weniger Parkplätze, weniger Autospuren. Dafür mehr und bessere Fahrradwege. Und nicht nur in der Innenstadt, auch in die Stadt hinein. Wenn er übers Radeln redet, dann kommt der Mann aus der Fahrradstadt richtig ins Schwärmen. Auch vor möglichen Protesten von genervten Anwohnern, die nicht mehr wissen, wo sie parken sollen, hat Lewe keine Angst.
Dann den Leuten zu sagen, komm, wir probieren das mal aus. Ein halbes Jahr lang oder ein Jahr. Wenn ihr das Gefühl habt, das ist jetzt wirklich völlige Grütze, dann stellen wir den Status quo ante wieder her. Das wird aber keiner sagen.
Das neue Bündnis zwischen Bund, Ländern und Kommunen soll in Zukunft nun den Weg dafür ebnen, dass Städte mehr Freiheiten kriegen, um selbst zu experimentieren. Mehr Geld für Fahrradwege, Busse und Bahnen hat der Verkehrsminister eh schon versprochen. Jetzt deutet Scheuer sogar an, dass er auch einer City-Maut nicht im Wege stehen würde.
City-Maut heißt ja schon City-Maut. Das heißt ja nicht Bundesmaut. Und von daher ist es ein Thema, das ich nicht zu bearbeiten habe. Ich habe ein Grundvertrauen in die eigenen Entscheidungen einer Kommune.
Aber damit eine City-Maut auch überall in Deutschland möglich wird, müsste Scheuer selbst eine Gesetzesgrundlage dafür schaffen. Ob seine Liebe zur Freiheit so weit geht?
Gelingt nun also endlich die Verkehrswende in Deutschland? Gerd Wolf kommentiert im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info.
Ist es ein Wunder, dass Wolfsburg im Städteranking des Instituts der deutschen Wirtschaft mächtig abgerutscht ist? Natürlich nicht. In den Punkten Arbeitsmarkt, Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit liegt die VW City Wolfsburg nur noch im Mittelfeld der gerade untersuchten deutschen Oberzentren. Achtung Symbolik, auf Autostadt fahren eben immer weniger Menschen ab. Das große Umdenken hat eingesetzt. In Hannover wurde ein grüner Oberbürgermeister, der die Innenstadt autofrei machen wird. Ausgerechnet Hannover. Auf den Trümmern des Weltkrieges entstand zwischen Südschnellweg und A2 ein vielspuriges Autofahrerparadies, das im Norden seinesgleichen suchte. Nun ist das Modell in die Jahre gekommen und Wahlen gewinnt, wer weniger Auto verordnet und mehr Rad- und ÖPNV. Oder Hamburg. Wenn es läuft wie geplant, wird hier womöglich eine grüne Regierungschefin, die gleich ein ganzes Bundesland zur Fahrradstadt ummodeln will. Wegen dieser Aussichten verkrampfen aber offenbar immer weniger lederbehandschuhte Hände um ein SUV-Lenkrad. Der Umbau der Verkehrsgesellschaft ist im Mainstream angekommen. Die, die Mobilität neu denken, weisen ganz nach Norden, nach Kopenhagen, wo das gleichberechtigte Nebeneinander von Pedalen und Motoren längst gelebte Realität ist. Und das bei noch schlechterem Wetter. Es geht also, wenn es gewollt ist, mehr Platz auf den Magistralen für Busse, Bahn und Räder, nicht nur weiße Streifen, auf denen im Zweifel die Lieferwagen parken, sondern echter Umbau. Den Autos muss dann der Platz genommen werden, den sie bislang selbstverständlich beanspruchten. Fahrradstraßen mit ampelgesteuerter Vorfahrt, Autosperrgebiete, Park-and-Ride-Systeme, viel wäre möglich. Nur, wer soll den Umbau zahlen? Milliarden sind notwendig. Woher kommen sie? Wenn es nach dem Städtetag geht, auch von den Autofahrern. Die Kommunen sollen bis zu 200 Euro im Jahr für einen Anwohnerparkplatz aufrufen dürfen, fordert Hauptgeschäftsführer Didi. Ein massiver Anstieg für Deutschland, aber noch immer moderat im europäischen Vergleich. Wer heute in Amsterdam zwischen Heeren und Kaiserskracht wohnen und parken möchte, der zahlt bis zu 500 Euro. Steuern rauf, City-Maut, es gibt viele Ideen, die Autofahrer zu schröpfen. Alle diese Vorschläge sind offenbar auch nötig, um endlich ein Umdenken einzuleiten. Wer in den deutschen Metropolen Auto fährt, wird so über kurz oder lang zum Boomern. Das kann man ertragen oder umdenken. Doch dafür braucht es mehr als einen hyperaktiven Verkehrsminister, der mit seinem Bündnis für moderne Mobilität einen Tag lang kleine Schlagzeilen machen möchte. Es ist gut, wenn Andreas Scheuer den Kommunen mehr Planungsfreiheit gibt. Dort vor Ort weiß man am besten, was gebraucht und wie die mobile Zukunft gestaltet werden kann. Doch vor allem brauchen die Kommunen das Geld zum Umbau ihrer Verkehrsströme. Und hier hat Scheuer deutlich weniger zu bieten.
Gerd Wolf kommentierte: Deutschland und die Türkei.
Paartherapeuten würden von einer komplizierten On-Off-Beziehung sprechen. Und in dieser Situation hat die türkische Polizei einen Anwalt eingesperrt, der für die deutsche Botschaft zuständig ist. Das Brisante an der Geschichte: bei der Durchsuchung seiner Kanzlei sollen auch Akten beschlagnahmt worden sein mit sensiblen Daten über Menschen, die Asyl in Deutschland beantragen, also auch von Kurden oder Anhängern der Gülen-Bewegung. Was deutsche Politiker dazu sagen, fasst Isabel Reifenrath zusammen.
Es ist ein Skandal, sagt die linken Politikerin Sevim Dadlen. Sowohl, dass das Auswärtige Amt bisher nicht über den Fall informiert hat, als auch der Fall an sich.
Man fragt sich tatsächlich, wie tief wollen Bundeskanzlerin Merkel und Außenminister Maas eigentlich noch weiter sinken? Weil während Erdogan der Bundesregierung ins Gesicht schlägt, überreicht diese ihm immer neue Geldgeschenke. Ich halte das für skandalös.
Auch Umut Nuripur von den Grünen fordert, dass die Bundesregierung der Türkei erklärt, dass es so nicht weitergehen kann.
Hier geht es um eine Verletzung vom Kernbereich der Regierungsführung auch in Deutschland. Und deshalb muss jetzt dringend sehr klar protestiert werden. Und es muss alles dafür gemacht werden, damit der Mann freikommt.
Eine klare Positionierung und Verurteilung fordert auch der FDP-Politiker Bijan Cersaray von der Bundesregierung. In der Türkei spielten Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit keine Rolle mehr, sagt er. Nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung wird dem Anwalt Yilmaz S. Spionage vorgeworfen. Es geht wohl darum, dass er ein türkisches Netzwerk genutzt hat, um zu überprüfen, ob türkische Flüchtlinge wirklich in der Türkei strafrechtlich verfolgt werden. Der Außenpolitiker der Union, Jürgen Hart, versteht nicht, wie die Türkei es wagen konnte, den Mann deshalb festzunehmen.
Die türkische Regierung riskiert die guten Beziehungen zu Deutschland, wenn sie die Routinearbeit unserer Botschaft derart erschwert. Die Einschüchterung von Anwälten in der Türkei, die nur ihre Arbeit tun, muss aufhören.
Seit dem Putschversuch in der Türkei 2016 flüchten immer mehr Türken nach Deutschland. Laut dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge waren es allein im August über 1.300 Personen, die Asyl beantragt haben, darunter vor allem Gülen-Anhänger und kurdische Aktivisten. Bei der Verhaftung von Yilmaz S. sollen 280 Akten beschlagnahmt worden sein. Sevim Dadlen von der Linken sorgt sich nun um die Asylbewerber, um die es in den Akten geht.
Man kann jetzt sogar sagen, wer nicht tatsächlich verfolgt wurde und gefährdet war, wird spätestens jetzt verfolgt und gefährdet sein.
Auch der Flüchtlingsrat Niedersachsen fordert, dass die Betroffenen nun alle Asyl bekommen. Der Verfassungsschutz warne sie schließlich bereits, sie könnten ins Visier des türkischen Geheimdienstes geraten. Das sei definitiv ein weiterer Fluchtgrund. Das Auswärtige Amt hält sich noch zurück mit Informationen. Es heißt, man setze sich für die Aufhebung der Untersuchungshaft ein. Die Inhaftierung des türkischen Anwalts sei nicht nachvollziehbar. BAMF-Chef Hans-Eckert Sommer kritisierte die Festnahme hingegen scharf. Er sprach von einem außenpolitischen Skandal.
Wenn Schüler plötzlich traurig oder niedergeschlagen sind, dann nimmt das Interesse am Unterricht stark ab und die Noten werden schlechter. Fast jedes vierte Kind ist psychisch schon auffällig. 2% der Schüler leiden an einer Depression, die Kinder sind also krank. Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung von Patientendaten der Krankenkasse DRK. Michael Weidemann berichtet über die Zahlen und wie Schülern geholfen werden kann.
Depressionen und Angststörungen sind ein zunehmendes Problem unter Kindern und Jugendlichen. Deshalb plädiert Andreas Storm, der Vorstandschef der Krankenkasse DAK, für mehr öffentliche Aufmerksamkeit.
Depression bei Kindern und Jugendlichen darf kein Tabuthema bleiben.
Auch weil es mittlerweile fast 240.000 10- bis 17-Jährige in Deutschland gibt, die wegen psychischer Belastungen einen Arzt aufsuchen müssen. Jedes 25. Kind leidet sogar unter einer ausgewachsenen Angststörung oder eben einer Depression. Mädchen häufiger als Jungen, Pubertierende häufiger als jüngere Kinder, so die Studie der DAK. Und es gibt ganz besondere Risikogruppen. Wer unter chronischen körperlichen Erkrankungen leidet, übergewichtig ist oder schmerzkrank ist, ist stärker gefährdet. Auch wenn Eltern psychisch oder suchterkrankt sind, spielt das eine Rolle. Eine Früherkennung ist also möglich, stellt der Gesundheitsökonom Wolfgang Greiner von der Universität Bielefeld fest.
Wir müssen also Kinder, die chronisch erkrankt sind, besonders in den Fokus nehmen, wenn es um Prävention von Depressionen geht, Adipositas, Diabetes, Asthma. Und bei den Elternteilen ist besonders wichtig, ob Eltern selber eine Depression aufweisen. dann sind die Kinder mit einem höheren Risiko versehen, selbst eine Depression zu entwickeln.
Wobei die Dunkelziffer derer, die wegen ihrer psychischen Probleme nicht oder noch nicht beim Arzt waren, sehr hoch ist, wie der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte feststellt. Wenn sie dann vorstellig werden, sind oft lange Krankenhausaufenthalte die Folge. Durchschnittlich 39 Tage verbringen die Jugendlichen dort. Mit allen Problemen, die die Trennung von Familie und Schule mit sich bringe, warnt DRK-Vorstandschef Storm. Zudem gebe es erhebliche Lücken in der Nachsorge.
Was uns besonders zu denken geben muss, dass innerhalb von 2 Jahren nach dem Erstaufenthalt viele dieser Kinder erneut einen Krankenhausaufenthalt benötigen. Wir haben eine Rehospitalisierungsquote von 24%.
Deshalb will die DAK ein neues Versorgungskonzept starten mit einer ambulanten Weiterbehandlung für Kinder und Jugendliche nach ihrem Klinikaufenthalt, ohne lange Wartezeiten und komplizierte Terminabsprachen. Umfassend helfen könne aber nur ein anderer Blickwinkel unserer Gesellschaft auf die psychischen Probleme von Kindern im Schulalter, so Storm.
Diese Kinder leiden oft leise, bevor sie eine passende Diagnose bekommen, weil zu spät interveniert wird. Deshalb müssen wir aufmerksamer werden in der Familie, aber vor allen Dingen auch in der Schule und im Umfeld der Jugendlichen in der Freizeit, zum Beispiel in den Sportvereinen.
Wenn die Hilfe erst einsetze, wenn die Kinder in die Praxis kommen, sei die Chance auf eine erfolgreiche frühzeitige Behandlung oft schon verpasst, wie die Ergebnisse der Studie zeigten.
Der Reisekonzern Thomas Cook ist nicht mehr zu retten. Der Insolvenzverwalter hat die Mitarbeiter bereits informiert. 1000 Stellen werden am Stammsitz im hessischen Oberursel gestrichen. Die andere Hälfte der Mitarbeiter wird von anderen Unternehmen übernommen. Lars Hofmann mit ersten Reaktionen.
Schreibtische aufräumen. Sachen zusammenpacken. Für viele der über 1000 Beschäftigten bei Thomas Cook in Oberursel ist es der letzte Tag im Unternehmen. Sabine Misowitsch verlässt das Gebäude, sichtlich gezeichnet.
Wir haben so gekämpft und halt verloren und es ist einfach nur traurig. Und wir wissen halt alle auch nicht, wie es weitergeht. Wir müssen alle neue Jobs finden und wir sind einige über 50. Da ist es halt auch total schwer. Wir dachten alle, wir bleiben halt hier bis zur Rente. Jetzt müssen wir halt noch mal irgendwie sehen, von vorne anfangen. Das ist halt schwer.
Sie hat über 30 Jahre lang bei Thomas Cook in Oberursel gearbeitet. Bis zuletzt hatten die Insolvenzverwalter versucht, möglichst viel von dem Unternehmen zu erhalten. Teile des Konzerns werden verkauft, beispielsweise die Reisebüros oder Ögertours und Bucherreisen. Insgesamt kommen so rund 600 der bundesweit 2100 Beschäftigten unter. Und für das Callcenter in Nordrhein-Westfalen mit über 400 Mitarbeitern gibt es immerhin einen Interessenten. So viel Glück hatten die Mitarbeiter am Stammsitz in Oberursel nicht. In der nächsten Woche bekommen knapp 1000 Beschäftigte hier die Kündigung. Seit ein paar Tagen ist klar, dass es hier nicht mehr weitergeht, sagt Sabine Misowitsch.
Ich meine, viel gearbeitet wird eh nicht mehr. Wir sind halt nur da und sprechen miteinander. Den meisten kommen die Tränen. Heute war halt viel Abschied nehmen, weil gut, am 27. ist sowieso Schluss. Und die meisten gehen halt jetzt schon, weil sie noch Urlaub haben. Jo, ist halt Abschied nehmen jetzt.
Auch der Oberurseler Bürgermeister Hans-Georg Brum ist entsetzt. All das sei ein herber Rückschlag für den Ort. Thomas Cook gehört immerhin zu den 3 größten Arbeitgebern in Oberursel. Er sieht die Schuld für die Misere vor allem bei der britischen Mutter Thomas Cook, die zuerst pleite gegangen war. Daraufhin musste dann auch die deutsche Tochter zum Insolvenzrichter.
Die Gesellschaft hier hat über Jahrzehnte gut funktioniert, auch in den letzten Jahren. Es war immer relativ viel auch abzuführen an die Mutter nach England. Und das hat natürlich die Firma ausgemerkelt.
In Oberursel bei Thomas Cook gehen regelrecht die Lichter aus. Von den rund 1200 Beschäftigten hier bleibt nur ein Bruchteil.
Ja, sicher, es bleiben noch ungefähr 70 Kollegen, die abwickeln müssen. Die bleiben noch hier, aber das war's dann.
Ein Mann vor dem Thomas Cook-Gebäude sagt, das Ganze sei absehbar gewesen. Er hat vor 2 Jahren für sich persönlich die Reißleine gezogen und hat bei Thomas Cook aufgehört, hat sich einen neuen Job gesucht.
Der lesen kann und der sich ein bisschen informiert, hat das vielleicht schon gesehen. Nur, dass es so schnell kam, war halt doch für alle überraschend. Ne? Naja, dann schauen wir mal weiter, das Leben geht weiter.
Sagt er noch im Weggehen. Für mehrere 100.000 Kunden heißt es jetzt endgültig, alle gebuchten Reisen sind abgesagt. Wer schon gezahlt hat, kann versuchen, Geld von der zuständigen Versicherung zurückzubekommen. Allerdings scheint schon klar, dass die Versicherungssumme von 110 Millionen Euro bei weitem nicht ausreichen dürfte. Ärgerlich für die Kunden. Aber anders als für die betroffenen Mitarbeiter wie Sabine Misowitsch, nicht existenziell. Auf die Frage, was sie jetzt macht, kann sie nur lachen.
Auf Jobsuche gehen.
Das Kapitel Thomas Cook jedenfalls ist für sie abgeschlossen.
ThyssenKrupp spielt nur noch in der zweiten Liga. Der Traditionskonzern ist in diesem Jahr aus dem DAX geflogen. Kein Wunder, die Aussichten sind weiterhin schlecht. Hunderte Millionen Euro Verlust und jetzt droht ein weiterer Stellenabbau. Die Zahlen hat heute die neue Konzernchefin bekannt gegeben und auch die Pläne für eine Sanierung. Jörg Marksteiner.
Es war der erste große Auftritt der neuen ThyssenKrupp-Chefin und Martina Merz machte keinen Hehl daraus, dass sie nach Jahren der Krise und erneut hohen Verlusten härter durchgreifen will als ihre Vorgänger.
Die Zahlen zeigen, so wie bisher kann es nicht weitergehen. ThyssenKrupp hat sich durchgewurschtelt, anstatt die Themen konsequent und ernsthaft anzugehen.
Merz steht erst seit wenigen Wochen an der Spitze des Konzerns und sie ließ durchblicken, dass wohl weitere Bereiche des Stahl- und Industrieriesen verkauft werden. Verlustbringer könne sich der Konzern nicht mehr leisten. Auch die Dividende hat die 56-Jährige gleich mal gestrichen, dafür sei kein Geld da. Und die 160.000 Mitarbeiter erfuhren, möglicherweise fällt der geplante Arbeitsplatzabbau noch schärfer aus als geplant. Personalvorstand Oliver Burkhardt.
Den konzernweiten Abbau von 6.000 Stellen hatten wir ja bereits im Mai beschlossen und kommuniziert. Den möchte ich an dieser Stelle hier noch ausdrücklich einmal bestätigen. Zum aktuellen Zeitpunkt können wir noch nicht ausschließen, dass es mehr Stellen werden.
Das werde sich erst Schritt für Schritt zeigen. Klar ist bereits, radikal gestrichen wird am Essener Firmensitz. Von 800 zentralen Verwaltungsjobs sollen nur 400 übrig bleiben. Betriebsbedingte Kündigungen will ThyssenKrupp möglichst vermeiden. Das gilt auch für den Stahlbereich mit seinen 27.000 arbeitskampferprobten Mitarbeitern. Wie es dort konkret für einzelne Standorte weitergeht, das soll im Dezember entschieden werden. Endlich wieder etwas mehr finanziellen Spielraum erhofft sich ThyssenKrupp, wenn Anfang des Jahres das Tafelsilber des Konzerns zu Geld gemacht wird. Die wertvolle Aufzugssparte soll ganz oder teilweise verkauft oder an die Börse gebracht werden. Um zu investieren, hieß es heute, nicht um Löcher zu stopfen.
Die Gefahr durch Erdbeben waren auch ein Grund, weshalb Großbritannien aus dem Fracking ausgestiegen ist. Immer wieder kommt es dabei zu Erschütterungen, wenn ein Mix aus Sand, Wasser und Chemie in den Boden gepresst wird. Vermutlich lag es auch am Fracking, dass in der Nacht die Erde in Verden in Niedersachsen bebte. Ein Haus wurde dabei leicht beschädigt. Das Beben hatte eine Stärke von etwa 3,1 auf der nach oben offenen Richterskala. Die meisten Anwohner kennen die Problematik und sind mit einem Schrecken davon gekommen.
Ja, ich war zu Hause nach Feierabend sozusagen, habe noch Zeitung gelesen im Wohnzimmer, als ich dann ein starkes Grollen und eine Erschütterung spürte. Zunächst ehrlicherweise gedacht, dass jemand gegen unser Haus gefahren sei und habe auch nachgeschaut. Zum Glück war dem nicht so. Habe dann aber auch recht schnell auch vermutet, dass es möglicherweise wieder ein Erdbeben gewesen sein könnte, wie wir es vor Jahren schon einmal hatten.
Dabei bebte die Erde gestern dreimal in Verden. So haben es die Geologen vom Landesbergamt in Hannover nachgemessen. Zumindest zwei der Erdstöße hat auch Wolfgang Rodewald, der Bürgermeister im benachbarten Kirchlinteln, erlebt.
Also ich saß hier um 18.30 Uhr im Rathaus hinter meinem Schreibtisch, habe mich auf eine Sitzung vorbereitet, die eine Stunde später starten sollte und höre plötzlich ein lautes Grollen, dass ich gedacht habe, kommt hier jetzt ein Zug ins Rathaus gefahren? Und dann hat es zweimal richtig gewackelt. Also ich habe sofort gewusst, das ist ein Erdstoß. Habe kurzfristig überlegt, weil es doch immer einen ganz schön erschreckt, stellst du dich jetzt in eine Tür, habe ich gelernt halt, ne, Erdbeben, bevor eine Decke runterfällt, stell dich in eine Tür, da kommt keine Decke runter. Dann war es aber sofort wieder ruhig.
Dann kamen die Gedanken auf ein Erdbeben, wie auch Rodewald es schon vor einigen Jahren erlebt hatte. Vier Stunden später, gegen 22:30 abends, bebte die Erde dann noch ein weiteres Mal heftig. Rodewald erschrak sich erneut, war nun aber sicher, dass es sich um ein Beben handelte, wie sie schon mehr als 20 Mal in den vergangenen Jahren durch die Erdgassuche ausgelöst worden waren. Kein Grund, Angst zu bekommen, beschwichtigt der Sprecher des Erdgasförderkonzerns Wintershaldea im Landkreis Verden, Heinz Oberlach.
Die Stärke, die dort bei den Erdstößen gemessen wurde, ist in einem Bereich, wo wir sagen, wenn etwas passiert an Häusern, dann sind es Putzrisse, also kleinere Schäden. Auf jeden Fall sind es keinerlei Beeinträchtigungen, die in irgendeiner Weise in Richtung Lebensgefahr oder Ähnliches.
Das sehen die Menschen in der Region aber anders. Die Räte vieler Kommunen und auch der Verdener Kreistag hatten bereits einstimmig für ein Ende der Erdgasförderung in der Nähe ihrer Siedlungen gestimmt. Doch die Landesregierung zog nicht mit. Spätestens nach dem Beben von gestern sollte sie das aber tun, findet Bürgermeister Rodewald.
Das macht mich ein bisschen betroffen, sage ich mal erstmal. Also ich habe bisher immer gesagt, okay, wir brauchen wahrscheinlich auch Erdgas als Alternative. Aber ob man in Regionen, die so dicht besiedelt sind, diese Bohrung ausbringen muss, mit den Folgen, da muss man wirklich nochmal kritisch drüber nachdenken. Und ich finde, bei den Ereignissen, die sich jetzt ja schon vermehrt gezeigt haben, muss man wirklich über einen Ausstieg nachdenken.
Maren Mommsen über das Erdbeben in Verden. Soweit das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Nils Kinkel.
NDR Info.